der enge Bereich, was wir Informationsethik nennen. Das sind vor allem Kommunikationsregeln und Normen und Sichtweisen, wie man miteinander kommuniziert. Also wir müssen in der ethischen Reflexion, also in der Reflexion, wie wir miteinander umgehen, also wie die Anerkennungs- und Aberkennungsprozesse stattfinden, also die Prozesse der Reputation und der Verachtung sozusagen, wie die jetzt in diesem globalen Medium gehandhabt werden und wie wir sie teilweise in Anführungszeichen lösen können.
Die elektronischen Medien haben die menschliche Lebenswelt tiefgreifend verändert. Die Omnipräsenz von Internet, Computer und Handy hat neben den unleugbaren Vorteilen auch Probleme hervorgebracht, mit der sich Medienethiker wie Raphael Capuro befassen. In der Beurteilung dieser Medien ist Capuro nicht so pessimistisch wie der französische Medientheoretiker Paul Virilio, der bereits in den 80er Jahren vor der explodierenden Telepräsenz warnte, die alle Teilnehmer gleichschalte. Der an der Universität Stuttgart emeritierte Philosoph Capuro, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit den ethischen Herausforderungen der elektronischen Medien befasst, sieht im Internet eine besondere Gefahr, nämlich den Verlust der Privatheit. In seinem Buch »Ethik im Netz« befasste er sich mit den Spannungen zwischen der Freiheit der Kommunikation und dem Schutz der Privatsphäre.
Was entscheidend ist, glaube ich, ist die aktuelle Debatte um Privatheit. Und ich glaube, dass da auch ein Bewusstsein geben soll, dass Privatheit nicht irgendwas ja, aus dem 19. Jahrhundert, so etwas, ach, das ist ja das Kleinbürgertum und das, die Privatsphäre und sowas, sondern was ganz Zentrales ist, als ein anderes Wort für Freiheit ist. Also es muss ein ausgewogenes Verhältnis geben zwischen dem, was ich äußere und dem, was die anderen damit machen. Und ich glaube, da sind wir dabei, das zu analysieren, welche Möglichkeiten des Gebrauchs und des Missbrauchs es gibt. Wir sind das in den Anfängen. Und das nennen wir die Diskussion über Privatheit und Öffentlichkeit.
In den elektronischen Medien wie dem Fernsehen oder dem Internet wird die Intimsphäre der Menschen nicht im geringsten gewahrt. Selbst intimste persönliche Details werden vor laufenden Kameras einem Millionenpublikum preisgegeben. Jegliche Hemmschwelle scheint aufgehoben zu sein. Wie soll man damit umgehen? Diese Frage beschäftigt auch den Medientheoretiker Capuro. Ihm ist bewusst, dass verbindliche Kanons wie Netiquette und Chatiquette nur unverbindliche Richtlinien angeben, die nach Belieben der User angewendet werden können. Capuro sieht zwei Möglichkeiten, um einen zivilisierten Umgang im Internet zu gewährleisten.
Von der Seite des Anbieters, also man kann schon darauf achten, also denken Sie an Facebook auch, dass den Abnehmer, also dem User, Möglichkeiten gegeben werden, seine oder ihre Privatsphäre, eigentlich sind die Möglichkeiten, die man hat, etwas nicht zu zeigen oder etwas zu löschen, wir reden auch von Recht auf Vergessen, dass diese Möglichkeiten sozusagen angeboten werden. Und auf der anderen Seite in der Erziehung, in der Ausbildung, in der Schule und so weiter, Möglichkeiten zu geben, den Studenten, den Schülern sozusagen, schau mal, das ist ganz wichtig, dass du dich bewusst wirst, warum tust du das? Also auf der pädagogischen Seite.
Die digitale Revolution beschränkt sich nicht auf die westlichen Industriestaaten, sondern ist ein globales Phänomen, wie Capuro aus eigenen Erfahrungen weiß. Er ist ein gefragter Teilnehmer am weltweiten Mediendiskurs, der in Form von Kongressen und Kolloquien in afrikanischen und asiatischen Ländern stattfindet. Für den Umgang mit diesen Medien gibt es kein Patentrezept, meint Capuro.
Das Problem sehe ich immer, dass man glaubt, vor allem in der Politik, aber auch in der akademischen Welt, dass wenn wir sozusagen einen festen Kanon von Werten haben, eine Deklaration, nehmen Sie die Universale Deklaration der Menschenrechte, damit hat sie's. Und jeder weiß, dass es nicht der Fall ist, weil Kanons müssen ja interpretiert werden. Und das tun ja Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen anders. Und genau das ist, glaube ich, das Problem jetzt im Zusammenhang mit diesem speziellen Medium, was über das Internet hinausgeht, also das Digitale ist es umfassender als bloß das Internet. Also wir brauchen nachhaltige ethische Reflexion. Also das war Foucault, der das so definiert hat, Ethik als eine Infragestellung von Moral. Und ich glaube, das ist, was wir heute auch brauchen in diesem speziellen Bereich, des Digitalen im Allgemeinen und das Internet insbesondere.
Die angewandte Ethik wird nicht nur als Teilbereichsethik verstanden, in der ethische Maßstäbe für ökonomische, ökologische, biotechnische oder digitale Entwicklungen entfaltet werden. In der angewandten Ethik geht es auch um ein gutes, geglücktes Leben, wie der in Chemnitz emeritierte Philosoph Ferdinand Fellmann erläutert.
Wenn man über ethische Probleme nachdenkt und spricht, darf man nicht vergessen, dass Menschen in Situationen handeln. Und in Situationen handeln heißt, sich auf bestimmte Bedingungen einstellen, die man nicht ändern kann. Zu diesen Bedingungen gehört nach meiner Sicht auch das eigene Streben nach Glück, für das ich mich nicht zu rechtfertigen brauche, für das ich keine Gründe anzugeben brauche, weil leben wollen und glücklich sein wollen zum Wesen des Menschen gehört.
Fellmann bezeichnet das Bemühen um ein geglücktes Leben, das im Einklang mit der Sorge um andere Menschen steht, als eine praktische Ethik der Lebenskunst. Sie ist eine Haltungsethik, die grundsätzlich das menschliche Handeln bestimmt. Von einer Ethik der Lebenskunst kann erst gesprochen werden, meint Fellmann, wenn man die Bedingungen klärt, die ein geglücktes Menschen des Einzelnen mit dem Engagement für andere Menschen verbinden. Eine wichtige Orientierung ist dabei die sogenannte goldene Regel, die besagt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Die alte goldene Regel, diese bildet nach meiner Überzeugung den hinreichenden formalen Rahmen, in dem sich die verschiedenen sogenannten irrationalen Interessen und Wünsche irgendwie miteinander verbinden lassen. Es ist klar, ich habe das Bedürfnis, mich zu entfalten. Ich habe auch möglicherweise das Bedürfnis, Macht auszuüben, muss sehen, dass ich damit natürlich andere beeinträchtige. Und jetzt kommt es darauf an, wie weit diese Beeinträchtigung gehen kann. Ohne Beeinträchtigung geht es nicht.
Für eine Ethik der Lebenskunst stellt sich die Frage, was die Individuen noch zusammenhält, angesichts der zunehmenden Zersplitterung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Fellmann kennt da ein probates Mittel, nämlich die Paarbeziehung.
Es gibt aber, denke ich, durchaus auch eine emotional fundierte Ethik, etwa in der Paarbeziehung oder in der Liebe. Liebe heißt auch, sich nicht im anderen verlieren, nicht im anderen aufgehen. Die Liebe ist von einem Ambivalenzgefühl getragen, nämlich dem Gefühl, selbst zu sein und den anderen zugleich zu akzeptieren.
In der Liebesbeziehung eines Paares sieht Fellmann die Grundvoraussetzung für ein mögliches geglücktes Leben. Es ist das letzte Refugium jener Sphäre, die Ernst Bloch als das Prinzip Heimat bezeichnet hatte. Geborgenheit, Offenheit und Vertrauen sind hier anzutreffen. Alles Eigenschaften, die im Rahmen der kapitalistischen Verwertungslogik nicht vorgesehen sind.
In der Intersubjektivität, meine ich, nimmt die Liebesbeziehung eine Sonderstellung ein. Und wenn wir diese Sonderstellung aufgeben, dann bekommen wir also mit einer sozusagen anonymen Intersubjektivität Probleme. Nämlich dann zerfallen wir letztlich nur in Rollenträger. Ich meine, dass die Zweierbeziehung, die Beziehung, die natürlich eine ganz besondere Beziehung ist, insofern hier nicht nur die Geschlechtlichkeit reinspielt, sondern auch natürlich die Intimität, dass das gleichsam der Resonanzboden ist, auf dem sich die Persönlichkeit entwickeln kann.
Eine wichtige Komponente einer Liebesbeziehung stellt für Fellmann die körperliche Lust dar, die in der Philosophie, abgesehen von Ausnahmen wie Epikur oder Michel Foucault, kaum thematisiert wurde.
Die Liebeskunst besteht in der Absolutheit der beiden Lustansprüche, mit dieser Absolutheit fertig zu werden. Und ich glaube, die Liebe ist in dieser Hinsicht wirklich eine unglaublich schöne Sache, weil meine Lust in der Lust des anderen sich spiegelt und dadurch sich entfalten kann und eine geradezu, ja, fast ästhetische oder wie immer auch jedenfalls über das bloße empfindende, hinausgehende Dimension, auch so eine geistige Dimension bekommt. Und der Austausch
der Lüste mit Foucault zu sprechen, ist etwas, was in unserer doch lustfeindlichen Gesellschaft zu wenig entfaltet wird.
Liebe als subversives Element, das die normative Macht des Faktischen sprengt. Dieser Aspekt hat auch den französischen Philosophen Alain Badiou veranlasst, ein Buch mit dem Titel »Lob der Liebe« zu verfassen. Solch ein Werk ist wohl für einen ehemaligen Maoisten und auch heute noch bekennenden Marxisten ungewöhnlich. Er begründete dieses Eintreten für die Liebe mit dem Argument, dass die Liebe der Gegenbeweis dafür sei, dass der omnipräsente Egoismus überwunden werden kann. Für Badiou ist die Liebe eine Welterfahrung, die ein noch nicht bekanntes Terrain erschließt.
Ich begegne dem anderen als einer, der einem anderen einem begegnet. Und merke, dass ich in mir etwas fühle, was bereit ist, diese Existenz eines neuen Subjekts zu akzeptieren und den Sprung zu wagen in eine Begegnung, die dem Zufall entspringt, aus dem Nichts herauskommt. Und genau das ist das Faszinierende. Hier kommt die Differenz ins Spiel, jene Differenz, in der man sich selbst aussetzt und akzeptiert, dass aus dieser Existenz etwas Neues entsteht.
Une preuve de cela, c'est que quand je deviens amoureux de quelqu'un,
diese Begegnung des einen mit dem anderen ist nicht so, dass der eine nur von dem anderen akzeptiert wird, sondern jeder der beiden macht in der Begegnung die Erfahrung der Differenz. Den anderen kennt man am Anfang nicht, man weiß nichts von ihm, man hat vielleicht ein Bild von ihm. In der Begegnung bildet sich aber etwas heraus. Man wird selbst zu einer Zweiheit. Es ist nicht so, dass 1 und 1 2 ergibt, sondern dass jeder eine Zweiheit wird und man sich in dieser Zweiheit einrichtet. Da erlebt man eine Erfahrung, die man sonst nirgendwo machen kann.
Eine Bestätigung der These von Badiou findet sich in dem Buch »Brief an D. Geschichte einer Liebe« des ebenfalls marxistischen Philosophen und Soziologen André Gortz. In dem Buch formulierte Gortz, der eng mit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre befreundet war, seine berührende Liebeserklärung an seine Frau Dorin. Übersetzt wurde diese Passage von Eva Moldenhauer.
Bald wirst du jetzt 82 Jahre sein. Du bist um 2 Zentimeter kleiner geworden. Du wiegst nur noch 45 Kilo und immer noch bist du schön, graziös und begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen und ich liebe dich mehr denn je. Kürzlich habe ich mich von Neuem in dich verliebt und wieder trage ich in meiner Brust diese zehrende Leere, die einzig die Wärme deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag.